Wir sprechen wirklich von einem Kulturwandel. Und das bezieht sich auf eine systematische, aktive Vorgehensweise. Ne? Also wie Organisation eben das Wissen generiert, speichert, teilt, anwendet, um die strategischen Ziele zu erreichen und damit auch wettbewerbsfähig zu bleiben.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge von Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei mir zu Besuch ist Christina Mirczuk. Wir sprechen zusammen über Wissensmanagement und warum wir Wissensmanagement als Erfolgsfaktor für Erwachsenenbildung sehen. Hallo Christina, schön, dass du heute mit dabei bist.
Hi, hallo Ivo. Also auch schöne Grüße meinerseits und danke für die Einladung.
Christina, du bist Gründerin und CEO von GEIST, einer Organisation, die Unternehmen unterschiedlichster Branchen und Größen dabei unterstützt, ihre Talentmanagementprozesse und Talentsysteme zu optimieren. Von Wissensmanagement über Talentgewinnung bis hin zur Entwicklung und Bindung von Fach- und Führungskräften. Du bist seit über 15 Jahren im Bereich Wissens- und Talentmanagement tätig und setzt dich leidenschaftlich dafür ein, durch Wissen und Kompetenzen echten Mehrwert zu schaffen. Du bist Mitglied und Fachgruppenleiterin der Organisation KMUs und Resilienz und Vorstandsmitglied des globalen Netzwerks KMGN. In diesen Rollen förderst du den internationalen Austausch zwischen Wissensmanagement-Experten, Entwicklern und Anwendern, teilst innovative Strategien und bringst Menschen zusammen, um Wissensmanagement als Schlüsselfaktor für Erfolg voranzutreiben. Darüber hinaus leitest du auch eine Forschungsgruppe, die sich mit der Verbindung zwischen Wissensmanagement und organisationaler Resilienz beschäftigt. Ein Thema, das gerade in der heutigen Zeit aktueller denn je ist. Christina, erzähl uns etwas aus deinem Leben.
Ja, vielleicht ganz kurz, also zu meinem beruflichen Hintergrund. Und ich komme eigentlich ursprünglich auch aus dem Erziehungswissenschaftenbereich. Das heißt, ich habe auch erstmal Lehramt in Niedersachsen-Braunschweig studiert und später den Masterstudiengang, ganz interdisziplinären Studiengang, Wissenstransfer und organisationale Kulturen, was mir auch den Weg in Wissensmanagement, Kompetenzmanagement in großen Automobilkonzern verschaffen hat. Und seit 2016 bin ich zu Hause im Baskenland, Spanien.
Im schönen Baskenland, das ist interessant. Und du bringst eine interessante Kombination, Christina. Lehramt und Wissensmanagement in Braunschweig, später Automobilindustrie und heute deine Beratungstätigkeit im Baskenland in Spanien. Wissensmanagement. Im Gabler Wirtschaftslexikon lese ich, Wissensmanagement ist, Zitat, die Gesamtheit der Kenntnisse und Fähigkeiten, die Individuen zur Lösung von Problemen einsetzen. Wissen basiert auf Daten und Informationen, ist im Gegensatz zu diesen aber immer an eine Person gebunden. Zitat Ende. Beim Duden wird das alles deutlich kürzer beschrieben. Der Duden definiert Wissensmanagement so: durch eigene Erfahrung oder Mitteilung von außen Kenntnis von etwas, jemandem haben, sodass zuverlässige Aussagen gemacht werden können. Zitat Ende. Christina, ich bin neugierig, wie du Wissensmanagement definierst. Was bedeutet Wissensmanagement für dich und warum ist es für Bildungsfachleute und Erwachsenenbildner relevant?
Ja, das ist schon ganz schön, was du jetzt in allgemeinen Definitionen gebracht hast. Jetzt nur kommt meine Definition aus dem Wissensmanagement oder wie werden die Wissensmanager und vor allem also meine eigene Definition dazu. Dabei ist wichtig zu sagen, was unter dem Wissensmanagement als Disziplin Wissen gesehen wird. Und zwar, das wird als menschliches oder organisatorisches Gut gesehen, das zum effektiven Entscheidungsfindung und Handlung in einem Kontext befähigt. Dabei Wissen wird durchs Lernen oder durch die Erfahrung erworben und kann, hier Achtung Unterschied zu deiner Definition, kann individual, gruppal oder organisatorisch sein, also auf organisationaler Ebene. Das ist die Definition vom Wissen aus den internationalen Standards zum Wissensmanagement Implementierung. Und das ist allgemeingültige Definition, mit der wir alle auch unterwegs sind, ne? Als Berater und Praktiker im Bereich. Und zurück zur Frage Wissensmanagement, also jetzt zugespitzt auf die Erwachsenenbilder. Wissensmanagement bezieht sich dabei auf das organisierte, systemische Sammeln, aktives Sammeln, Verwalten, Teilen und Nutzen vom Wissen, um unter anderem hier in diesem Bereich Lernprozesse, Bildungsziele zu unterstützen. Für die Bildungsfachleute und die Erwachsenenbildner ist es daher hochrelevant, da es hilft, Lerninhalte systematisch zu aktualisieren und auch eben anzupassen, die Effizienz von Lernmethoden zu steigern und auch eine kontinuierliche Verbesserung der Bildungsangebote zu fördern. Das heißt, Wissensmanagement ermöglicht es schnell auf Veränderungen in heutiger Welt, Bildungsstandards und auch Arbeitsmarktanforderungen zu reagieren und stellt sicher, dass die Lehrenden und Lernenden immer über die aktuellsten Informationen und die Ressourcen verfügen. Das ist jetzt eine lange Definition gewesen.
Das ist auch wunderbar und interessant finde ich hier eben deine Aussage, dass Wissensmanagement uns hilft, schneller und angemessener auf die Veränderungen in unserem Umfeld zu reagieren. Hier in der Podcast-Reihe habe ich ja schon mehrfach mit Gästen über die VUCA-Welt gesprochen. Damit meine ich, dass wir heute definitiv in einer Welt leben, die volatil, unsicher, komplex und ambiguous oder anders gesagt oft mehrdeutig ist. Lass uns beim Einstieg in dieses Gespräch noch stärker auf typische Herausforderungen für Wissensmanagement in der Bildungsbranche fokussieren und vielleicht auch mögliche Chancen umreißen. Christina, wie würdest du die aktuelle Situation in der Bildung beschreiben?
Genau, du hast schon dieses Wort angesprochen, also was allen im Munde ist, also VUCA-Welt. Ja, wir beschäftigen auch uns natürlich auch in der Fachgruppe zu der Resilienz und KMUs mit dem Thema. Also dabei, wenn wir von den Herausforderungen ausgehen, vor allem schnelle Wandel von den Technologien, Tools und auch anschließend die Lernmethoden, die dabei verändert werden, der eine ständige Weiterbildung, Kompetenzentwicklung der Lehrkräfte erfordert, ne? Sowie auch eine Notwendigkeit, große Mengen an Informationen effektiv schnell zu verwalten und kuratieren. Eine weitere Herausforderung dabei ist die Integration von Wissensmanagementsystemen, um einfach mit der Aktualität in bestehende Bildungsstrukturen, die oft auch eine erhebliche Anfangsinvestition mit sich bringen und auch eine starke kulturelle Anpassung benötigen. Da sind die Herausforderungen und die Chancen natürlich sind auch dabei. Nicht zu vergessen, also die liegen vor allem in dieser Verbesserung der Lehrqualität und Lerneffizienz, der Förderung von selbstgesteuertem Lernen und auch eine Möglichkeit, maßgeschneiderte Lernwege anzubieten, die auf eine individuelle Bedürfnisse der Lernenden zugeschnitten werden können. Zudem ermöglicht gutes Wissensmanagement im weiteren Sinne eine bessere Zusammenarbeit, Kooperation, Vernetzung unter Bildungsfachleuten, Institutionen und auch allen Arten von Organisationen, hier auch die KMUs, ne, also nicht zu vergessen, was zu einer reicheren und auch diversifizierten Lernumgebung führt.
Christina, ich verstehe dich so, Wissensmanagementsysteme in Organisationen aufzubauen, erfordert letztendlich neben diesen Anfangsinvestitionen und Anstrengungen auch einen Kulturwandel. Und der Vorteil von Wissensmanagement liegt ganz klar auch darin, dass die Mitarbeitenden später besser zusammenarbeiten können und auch stärker vernetzt sind. Hier in der Schweiz sind wir ja seit Jahren in der beruflichen Bildung und betrieblichen Bildungsarbeit mit der Kompetenzorientierung unterwegs. Was kann in kleineren, mittleren und größeren Betrieben und in Bildungsorganisationen Wissensmanagement dazu beitragen, Kompetenzen aufzubauen und nachhaltig zu sichern?
Genau, also vielleicht vorerst, also hier im Baskenland, Industrie ist auch von kleinmittelständischen Unternehmen sehr stark geprägt, also da sind 90%. Und die größte Herausforderung dabei, dass sie einfach über die Ressourcen nicht verfügen und Zeit, ne? Also das große, also Wissensmanagement als System einzuführen. Dabei, wie schon bereits erwähnt, wir sprechen wirklich von einem Kulturwandel. Und das bezieht sich auf eine systematische, aktive Vorgehensweise, ne? Also wie Organisation eben das Wissen generiert, speichert, teilt, anwendet, um die strategischen Ziele zu erreichen und damit auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Dabei kombiniert es Organisationsprinzipien, Informationstechnologien und auch die Kompetenzen, Fähigkeiten, Fertigkeiten der Mitarbeiter, um eben diese wichtigen Informationen und auch Wissensressourcen effektiv zu managen. Das Ziel ist dabei, die organisatorische Effizienz zu steigern und eben auch resilient zu bleiben. Dabei bei uns liegt Fokus auf kompetenzbasierten Wissensmanagement und hier Achtung der Unterschied zu dem allgemeinen traditionellen Wissensmanagement-Ansatz. Es geht nicht darum, Wissen nur speichern und zu verwalten, sondern es effektiv in Handlung umzusetzen, die direkt zu Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit beitragen. Dies umfasst die Entwicklung von organisatorischen Kompetenzen, die direkt auf die strategischen Ziele des Unternehmens abgestimmt sind.
Christina, lass uns bei diesem Begriff noch ein bisschen länger verweilen. Du hast den Begriff kompetenzbasiertes Wissensmanagement eingeführt. Ich weiß jetzt ziemlich genau, was wir Bildungsfachleute in der Regel unter kompetenzorientierte Bildungsarbeit verstehen, nämlich Bildungsprozesse so zu gestalten, dass sie gezielt darauf hinarbeiten, die Fähigkeiten, Fertigkeiten und Einstellungen der Lernenden zu fördern oder zu verändern, die für deren berufliche und persönliche Weiterentwicklung essentiell sind. Das heißt für mich, einladende, aktivierende, auch merkwürdige Lernprozesse aufzusetzen, in denen es, anders als vielleicht früher, nicht mehr nur um Wissensvermittlung geht, sondern insbesondere auch um die Anwendung dieses Wissens in konkreten Handlungskontexten. Es geht also um Erfahrungslernen, es geht um einordnendes Lernen, es geht um reflektiertes Lernen. Ich sehe hier eine Verbindung zu diesen Stichworten, die du gerade aufgezeichnet hast, zu deinem Denken und eben zu meinem Verständnis von moderner, kompetenzorientierter Bildungsarbeit. Und ich würde mal sagen, dass auch dein Ansatz des kompetenzbasierten Wissensmanagement darauf abzielt, Wissen nicht einfach nur zu sammeln und verwalten und zu organisieren, sondern tatsächlich so einzusetzen, dass es bei den Mitarbeitenden die Entwicklung und Anwendung relevanter Kompetenzen unterstützt. Liege ich da richtig?
Genau, das stimmt. Da spricht auch mein Herz von Erziehungswissenschaftlerin aus diesem Ansatz raus. Ja, kompetenzbasiertes Wissensmanagement geht davon aus, dass jede Organisation wird als ein System gesehen, also ein System von zusammenwirkenden organisatorischen Kompetenzen kann als ein System betrachtet werden, also auch als eine Person und in diesem Fall eine Organisation, was natürlich auch komplexer ist. Ja, das Wesen der organisatorischen Kompetenz ist ein sehr vielschichtiges Konzept, das eine strategische Integration und auch effektive Nutzung greifbarer, nicht greifbarer Ressourcen umfasst. Wir sprechen hier auch vom implizitem, explizitem Wissen. Dabei geht es darum, also wir möchten unsere organisatorischen Herausforderungen bewältigen und letztendlich unsere Ziele, also strategische Ziele mit dem Vorhaben erreichen. Es geht über den bloßen Besitz von Vermögenswerten hinaus und beinhaltet Kompetenzen, die dynamischen Fähigkeiten, Handlungen der Organisation repräsentieren, welche sich als verschiedene Kompetenzkomponente manifestieren.
Magst du diese verschiedenen Kompetenzkomponenten hier für unsere Zuhörerinnen kurz ausführen?
Ja, klar. Und zwar, ihr könnt euch vorstellen, dass wir eine Zwiebel im Kern, da sind die Leitprinzipien, also jede Kompetenz im Kern wird von den Leitprinzipien, von den Strategie und also eine Organisation geprägt. Die Leitprinzipien, ich meine Rahmen, die strategische Ausrichtung, die Organisation quasi nach vorne treibt. Die nächste, zweite Schicht, da sind die Informationen, das kann als ein strategisches Gut gesehen werden, was genutzt wird, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Und als letzte Schicht, die besteht aus 5 Komponenten, letztendlich die mehr oder weniger ausgeprägt sind, je nach organisatorischer Kompetenz. Hier sprechen wir von Werkzeugen, das ist Infrastruktur der Organisation, Technologien, Methoden, also dabei fallen auch die Prozesse, die eine Organisation definiert und benutzt, Humankapital, also Kompetenzen, Know-how der Mitarbeiter und auch die Beziehungen, Beziehungskapital des Unternehmens, die Zusammenarbeit und die Partnerschaften.
Kennst du hier vielleicht ein Beispiel aus deiner Beratungspraxis im Baskenland oder international, in der eine Firma, vielleicht kannst du sogar den Namen nennen, mit möglichst vielen dieser Kompetenzkomponenten unterwegs ist?
Klar, hier bringe ich gern das Beispiel von Lernleit. Ein Unternehmen, was E-Learning als zentrale organisatorische Kompetenz besitzt. Das heißt, dieses Unternehmen bietet Online-Kurse, Zertifikate und Abschlüsse in Partnerschaften mit Universitäten und auch Unternehmen weltweit an. Nun, wie integriert Lernleit diese verschiedenen Bestandteile organisatorischer Kompetenz? Das Leitprinzip von diesem Unternehmen kann als demokratischer Zugang zur Bildung genannt werden. Das heißt, Ziel ist es, jeden unabhängig von seiner geografischen Lage oder auch wirtschaftliche Situation, den Zugang zur Bildung und auch Qualität zu ermöglichen. Die Information als zweite Schicht von organisatorischer Kompetenz ist dabei die Kursentwicklung und auch zur Verbesserung der Lernerfahrung verwendet werden. Das sind die Informationen, die Sie sammeln über das Lernplattform. Also Daten über Lernverhalten, Kursabschlussraten, das alles verhilft, um die Kurse kontinuierlich zu verbessern. Und dann bleiben wir bei der letzten Schicht von der Kompetenz, organisatorische Kompetenz. Zu den Werkzeugen, Infrastruktur bei LearnLight zählt vor allem das technologische Plattform, die es ermöglicht, Videos zu streamen und auch interaktive Übungen anzubieten. Zu Technologien können wir zum Beispiel maschinelles Lernen erwähnen, um personalisierte Lernfaden vorzuschlagen und somit auch die Benutzererfahrung zu optimieren. Die Methoden, die dazu fallen bei LearnLight, vielleicht systematische Prozesse, kann hier auch erwähnt werden, die definiert worden sind, um die Kursentwicklung und auch damit Qualitätssicherung des Lerninhalten zu sichern. Dabei Humankapital, also hier spreche ich auch, muss sagen, aus eigener Erfahrung, weil ich bei Ihnen auch als Berater letztendlich dann auch dazu gefragt worden bin, die Lerninhalte zu verbessern. Das heißt, jeder von den Mitarbeitern, von den Kursentwicklern über die Dozenten bis zum technischen Support wird dazu motiviert, an den Verbesserungen der Lerninhalten mitzuwirken. Das heißt, somit wird Humankapital auch aktiviert und motiviert, ne? Also an der Mitwirken von der Zusammenerstellung von Inhalten. Und die letzte Komponente sind die Beziehungen. Das heißt, dieses Unternehmen baut auf starke Partnerschaften. Das heißt, sie kooperieren mit über 200 Universitäten weltweit und auch Unternehmen, große und kleine Unternehmen, um somit ein breites und tieferes Kursangebot anzubieten.
Christina, mir kommt hier so eine Anekdote in den Sinn aus der Geschichte der Raumfahrt. Und zwar sagt man, als damals die Amerikaner daran waren, mit NASA ihr Raumfahrtprogramm zu entwickeln, sei angeblich Präsident John F. Kennedy bei NASA vorbeigekommen und dann sei irgend so eine Reinigungskraft dort bei der Arbeit gewesen. Und John F. Kennedy hätte sich dieser Frau genähert und sie gefragt, was machen Sie, was arbeiten Sie hier? Und sie hat dann auf Deutsch übersetzt gesagt, ich helfe mit, einen Mann auf den Mond zu bringen. Und diese Anekdote finde ich so schön, weil offenbar dort eine organisationale Kultur herrschte, dass alle, auch die Reinigungsfachkräfte, wussten, wir tragen etwas dazu bei. Wir sind ganz tief in dieses Projekt Raumfahrt verwickelt und wir leisten alle unseren bestmöglichen Einsatz. Und wenn ich das jetzt nochmal verbinde mit diesem Zitat, das ich eingangs gebracht habe im Gabler Wirtschaftslexikon, wo es heißt, Wissensmanagement umfasst die Gesamtheit der Kenntnisse und Fertigkeiten, die Individuen zur Lösung von Problemen einsetzen, möchte ich gerne von dir eine Einschätzung hören. Wenn Wissensmanagement Individuen und Organisationen hilft, gute Lösungen für ihre Probleme zu entwickeln, wie du uns das jetzt gerade mit dieser Sprach- und Bildungsfirma LearnLight beschrieben hast. Und wenn wir uns jetzt in einer Welt bewegen, die wir vorhin VUCA-Welt genannt haben, mit ganz viel Dynamik, mit Unsicherheiten, mit Mehrdeutigkeit, welche konkreten Maßnahmen können Organisationen ergreifen, um durch Wissensmanagement ihre Resilienz zu stärken und sich widerstandsfähiger gegenüber Krisen und Veränderungen zu machen? Gibt es Best-Practice-Beispiele oder gibt es Studienergebnisse aus deiner Forschungstätigkeit, die du mit uns teilen kannst?
Danke für die schöne Frage und auch für eine schöne Anekdote, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich muss dazu erwähnen, wir haben tatsächlich eine zweijährige Studie dazu durchgeführt und wir haben auch ziemlich interessante Ergebnisse dabei bekommen. Diese Studie haben wir in Kooperation mit Fraunhofer IPK Berlin durchgeführt, im Rahmen von Gesellschaft für Wissensmanagement. Also für die, die Interesse haben, können auch gerne auf der Webseite von GFM auf die Ergebnisse und Aktuelles zu diesem Thema auch einlesen vielleicht. Also auf jeden Fall, was dabei rausgekommen ist, dass Wissensmanagement wesentlich zu organisatorischer Resilienz beiträgt, indem es sicherstellt, dass kritisches Wissen innerhalb der Organisation effektiv gespeichert, geteilt und angewendet wird. Dies ermöglicht Organisationen, auf unerwartete Ergebnisse schnell und effizient zu reagieren. Die systematische Erfassung und Analyse vom Wissen fördern die Antizipation, potenziellen Risiken und die schnelle Anpassung an die Veränderungen. Durch das Sammeln von Erfahrungen aus vergangenen Krisen kann eine Organisation ihr Krisenmanagement kontinuierlich verbessern und somit zukünftige Herausforderungen besser bewältigen.
Und was bedeutet das jetzt für Bildungsinstitutionen? Wie können Erwachsenenbildungsorganisationen resilienter werden, Christina?
Also die Erwachsenenbildungsorganisationen können ihre Resilienz durch den gezielten, bewussten Ansatz von Wissensmanagement erhöhen. Das heißt, solche Einrichtungen, die eine Kultur des Lernens und Teilens von Wissen fördern, können ihre Angebote flexibel, die sich ändernde Bedürfnisse der Lernen und Dynamiken des Arbeitsmarktes anpassen, so zurück zum VUCA, ne? Und durch die Etablierung von den Plattformen, von Austausch von Best Practices und Erfahrungen, die Schulung des Personals in neuen Lernmethoden und somit auch Technologien, sowie durch die Einbindung von Feedbackschleifen, eine kontinuierliche Verbesserung ermöglichen, stärken sie die Fähigkeit, auch auf die Krisen wie plötzliche Marktveränderungen oder technologische Entwicklungen reagieren können. Diese Strategien bauen auf dem Prinzip von Emergenz auf. Wie es in der Forschung bereits dargestellt wird, Organisationen entwickeln resiliente Eigenschaften durch die Interaktion spezifischer organisatorischer Kompetenzen, die über reine Wissensbestände hinausgehen und systemische Fähigkeiten zur Anpassung und Innovation umfassen.
Wenn du hier von Anpassungsleistung sprichst, von Innovationsfähigkeit, denkst du an bestimmte Schlüsselkompetenzen, die dazu beitragen können und eben auch die Resilienz stärken?
Ja, dabei haben wir ziemlich auf viele Kompetenzen gekommen mit unserer Forschungsgruppe. Und die wichtigsten dabei vielleicht, die ich hier nennen würde, zählen dazu Risikomanagementfähigkeit, strategisches Denken, Leadership, also auch Kollaboration und auch effektive offene Kommunikation. Das sind so die Kernkompetenzen, die dazu beitragen.
Mir fällt gerade auf, wir haben jetzt ganz viel über Wissensmanagement gesprochen, aber noch gar nicht über digitale Wissensmanagementsysteme. Ich selber arbeite ja seit Jahren zuerst mit der elektronischen Plattform Padlet, dann mit Trello für meinen Podcast, das heißt für die Kommunikation und die Zusammenarbeit mit meinen Technikern im Hintergrund und schließlich mit der Plattform Taskcards mit meinen Studierenden in laufenden Trainings. Und für mich selber und für meine Kanban-Planungsinstrumente nutze ich auch die Schweizer Plattform Colorboard. Christina, was ist deine Einschätzung? Welche Rolle spielen digitale Tools und Plattformen bei der Etablierung von einem professionellen Wissensmanagement in Bildungssettings?
Also zu den Empfehlungen vor allem gehört Bedarfsanalyse durchführen. Das ist als erster Schritt nicht wegzudenken. Bevor Sie mit Implementierung beginnen, führen Sie eine genaue Analyse durch, um die spezifischen Bedürfnisse der Einrichtung zu identifizieren, also den aktuellen Stand der Organisation zu ermitteln. Ermitteln Sie, welche Kompetenzen für die Lehrkräfte und Verwaltungsmitarbeiter am relevantesten sind. Und definieren Sie dabei auch die klaren Ziele für das Wissensmanagement. Das heißt, das Wissensziel oder Wissensziele sollen mit in die Strategie des Unternehmens, Organisation mit integriert werden. Als zweites Schritt Festlegen von Kompetenzrahmen, das heißt einen Rahmen entwickeln, die die Kernkompetenzen beschreibt, die Ihre Einrichtung benötigt, um die Ziele, also Wissensziele zu erreichen. Dieser Rahmen sollte sowohl die fachlichen als auch die überfachlichen Kompetenzen umfassen, die für die erfolgreiche Erreichung der Wissensziele erforderlich sind. Als dritte Empfehlung hier, Start Small, also bitte klein anfangen, mit Kleinprojekt und auch grundlegenden Tools, die leicht zu implementieren und zu verwalten sind. Einfache Lernmanagementsysteme, auch Open Source, wie Google Classroom zu Anfang, können eine gute Basis bieten, um Lernmaterialien zu organisieren und den Austausch zwischen Lernen und Lehren zu erleichtern. Während hierfür eigene Ressourcen eingesetzt oder externes Wissen, Kompetenz geholt bzw. entwickelt.
Angenommen, ich bin in einer solchen Organisation tätig, Christina, und dort mitverantwortlich für Knowledge Management. Wo würdest du mir empfehlen, den Fokus anzulegen? Mit welchen Maßnahmen sollte ich starten?
Okay, gehen wir davon aus, dass man schon bei der Implementierung dabei unterwegs ist. Dabei meine Empfehlungen wären, investieren auf jeden Fall in die Schulungen für Personal, um auch sicherzustellen, dass die Beteiligten wissen, wie sie die Tools effektiv nutzen oder worum es geht, ne? Also bei den Veränderungsmaßnahmen. Bieten auch fortlaufenden technischen Support, um Probleme schnell zu lösen und adressieren, damit auch die Motivation dabei nicht runter in den Keller geht. Auch das Thema Datenschutz und Sicherheit ist ziemlich wichtig dabei. Man soll dabei achten auf die Sicherheit der von Ihnen verwendeten Systeme, besonders im Hinblick auf den Datenschutz, Schutz der sehr kritischen Daten und die Vertraulichkeit der Daten, Ihrer Lehrenden und auch Lehrkräfte. Und ganz wichtig ist dabei auch das Feedback einholen und anpassen. Man soll das nicht unterschätzen, also man soll schon implementieren Feedback-Mechanismen, um dann von den Nutzern zu lernen, was funktioniert, was funktioniert nicht so gut, was konnte doch verbessert werden. So werden die Tools, Methoden entsprechend angepasst und so lernt man auch andauernd kontinuierlich, ne, und verbessert das ganze System.
Du zeichnest hier so ein Bild einer lernenden Organisation. Das ist ja in den 90er Jahren schon mal intensiv diskutiert worden. Anschließend, ich habe den Eindruck, fast ein bisschen vergessen gegangen. Und ich finde jetzt interessant von deiner Schilderung, dass in vielen Organisationen ja in den letzten Jahren so ein Knowledge Management Persönlichkeit ernannt worden ist. Wir haben aber in diesem Gespräch miteinander darüber ausgetauscht, es braucht einen Kulturwandel, damit so ein Projekt auch zum Fliegen kommt. Reicht es einfach aus, wenn die Aufgabe an einen Knowledge Management Persönlichkeit delegiert wird? Oder braucht es da wirklich mehr dazu?
Ja, auf jeden Fall. Es geht um einen Kulturwandel. Das heißt, wir brauchen ein bisschen mehr als nur eine Person, ne? Das heißt, wenn es nicht gesehen wird als ein Transformationsprozess, als ein Kulturwandel, dann wird das ganze Mühe wirklich tatsächlich auf der Strecke bleiben. Ich denke jetzt an einen Kunden, den ich vor kurzem gehabt habe. Die haben vor knappe 10 Jahren Wiki eingeführt. Das war damals nicht selbstverständlich in so einem kleinen Unternehmen. Ich glaube, die sind sowas knappe 10 Mitarbeiter. Ist ein wissensintensives Unternehmen und dieser Wiki wurde von der Leitung implementiert, ohne jetzt Mitarbeiter da involviert zu haben. Das heißt, dieser Leiter ist zu mir gekommen und hat gefragt, guck, diese Wiki steht einfach da. Ich habe mir da so viel Mühe reingesteckt und ich möchte, dass es weiter genutzt wird und dass belebt wird und so weiter. Ja, das ist ein klassisches Beispiel, ne?
Hast du hier konkrete Aktivitäten und Maßnahmen, die helfen können, so ein Wissensmanagement eben nachhaltig zu implementieren?
Wir haben als erstes die Analyse gemacht, den Wissenscheck. Und was wir festgestellt haben, 30% der Mitarbeiter haben einfach die Befragung ignoriert. Das heißt, da ist schon etwas, also mehr also zu tun, als nur jetzt ein Wiki zu aktualisieren. Und momentan sind wir dabei, also das Ganze, wie gesagt, ganz von anderer Seite einzugehen. Auf jeden Fall, was ich dazu sagen möchte, dass es geht um einen Kulturwandel, um ein kollaboratives Zusammenarbeiten. Das muss gefördert werden von den Führungskräften. Und nicht, also die meisten Führungskräfte haben einfach einen ganz anderen Eindruck, der meistens nicht mit der Belegschaft, ne, also übereinstimmt von der Organisation.
Aus unserem Vorgespräch weiß ich, dass du, so wie ich, auch eine starke Netzwerkerin bist, Christina, und auch international unterwegs bist. Ich habe vorhin kurz erwähnt, dass du bei der GFWM und bei der KMGN mit dabei bist. Vielleicht erklärst du kurz, für was diese Abkürzungen stehen und antwortest auch auf meine Überlegung, ob das so abgeschottete Clubs von Knowledge Management Freaks sind oder ob sich Bildungsfachleute dort anhängen können und von euren Erfahrungen profitieren können.
Danke für die schöne Frage. Ja, es ist ein bisschen und von allen. Also GFM steht für die Gesellschaft für Wissensmanagement im deutschsprachigen Raum. Die Veranstaltungen, die Wissens, also die GFM anbietet, sind in Deutschland, aber auch in Österreich und in der Schweiz, glaube ich, gibt es auch einen weiteren Verein von Wissensmanagement. Und KMGN steht für die Knowledge Management Global Network. Und das ist tatsächlich globale Non-Profit-Organisation. Ich beobachte heutzutage, also zurück zur Frage, ob das jetzt eine freaky Show ist, ja, das war mal so vielleicht, ne? Also auch bei GFM zum Beispiel, es wurde damals von Akademikern gegründet, mit dem Ziel, einfach einen Wissensmanagement-Studiengang aufzumachen, was auch geklappt wurde. Heutzutage, was ich beobachte bei GFM, dadurch, dass auch neue Generationen dazu kommen und Druck von den neuen Technologien und so weiter, dass es sehr bunt ist, gemischt, sehr disziplinär und die Menschen auch aus anderen Sektoren können da mitreden. Vor allem dazu ist interessant Knowledge Camp, der jedes Jahr stattfindet, in Berlin letzte Jahren. Alle Sektoren, alle Berufe sind dabei, willkommen und können da beitragen und sich austauschen. Und auch hier zum Beispiel bilden wir ein Wiki intern. Ich bin auch da in der Arbeitsgruppe dabei, wo es darum geht, auch digital sich zu vernetzen und auszutauschen, ne, zum Thema Wissensmanagement.
Was sind die Vorteile, wenn sich Bildungsfachleute eurem Diskurs anschließen und sich mit Fachleuten für Wissensmanagement vernetzen und kritisch austauschen?
Sage immer, das ist eine Win-Win-Situation, auf jeden Fall. Und wir brauchen Erziehungswissenschaftler im Wissensmanagement. Wir sind alle heutzutage überwiegend Wissensarbeiter. Ich glaube, Wissensmanagement braucht mehr Impulse und Insights von Experten, die das Lernen als Kernkompetenz haben. Aktuell sehe ich hier noch ein Gap beim Wissensmanagement als Disziplin in diesem Bereich vor allem, um das Ganze zu instrumentalisieren, Wissensmanagement. Die Bildungsfachleute können umgekehrt von der Erfahrung des Wissensmanagers profitieren und auch lernen, wie diese steigende Komplexität an Wissen und Information zu managen ist.
Ich verstehe dich so, dass professionelles Wissensmanagement die Firma, die Organisation, die Ausrichtung, die Positionierung auf dem Markt unterstützt, aber letztendlich auch die Talententwicklung innerhalb der Organisation befeuern kann. Liege ich da richtig?
Ja, das stimmt. Also gutes, in Anführungszeichen, also gutes Wissensmanagement fördert, also Systematik dahinter fördert die Entwicklung von Talenten, indem es Lernenden und auch Lernenden hilft, die Fähigkeit, Kompetenzen zu identifizieren, sichtbar zu machen und auch systematisch zu verbessern.
Kommt dir hier ein konkretes Beispiel aus deiner Arbeit in der Beratung in der Automobil- oder Maschinenbauindustrie in den Sinn, das sich vielleicht auf den Bildungssektor übertragen lässt?
Ja, also ich würde dazu damals, also noch als ich nicht als Selbstständige gearbeitet habe im Bereich Automobilindustrie, durfte ich an einem großen Vorhaben in Implementierung von Wissensmanagement und auch Kompetenzmanagement mitbeteiligt sein. Und in meinem Bereich, in meinem Werk, durfte ich ein Projekt konzipieren und auch durchführen über ein paar Jahre. Es ging um Verbesserung der Kommunikation zwischen einzelnen Abteilungen. Das heißt, also dieses Format, was wir konzipiert haben, wurde für alle Abteilungsleiter also konzipiert, wurde dann über 2 Tage, 2-mal im Jahr, irgendwo außerhalb des Hauses zusammengesetzt worden sind und zum fachlichen oder überfachlichen Themen offen kommunizieren und austauschen konnten. Zum Beispiel ein Thema, was wir gewählt haben, war Einführung von Projektmanagement. Als überfachliches Thema haben wir auch Gesundheitscoaching genommen. Dass dieses Format so gut angekommen ist, hat niemand erwartet. Und später wurde diese Veranstaltung dann auch von anderen Werken und auch in anderen Ländern von uns übernommen und als Best Practice benutzt. Das ist jetzt zum Automobilindustrie-Beispiel.
Das ist ein schönes Beispiel, wie ein Projekt erfolgreich aufgesetzt wird und dann so wie ein Funke, der weiterfliegt und an anderen Orten kopiert, vielleicht angepasst, ergänzt und wieder neu aufgenommen wird. Gibt's von dir auch ein Beispiel aus dem persönlichen oder privaten Wissensmanagement, das du hier einen Moment ausführen kannst?
Ja, also ich befasse mich letztendlich auch sehr aktiv mit dem Thema persönliches Wissensmanagement. Das Ganze ist angefangen auch damals in Niedersachsen, wo ich für die Führungskräfte, also Coaching durchgeführt habe. Durch Beobachtungstraining wurde ich dann befähigt, diese Art von Formaten durchzuführen. Letztendlich jetzt, was ich in diesem Bereich mache, ist Coaching und Beratung von den Unternehmer oder auch angehenden Unternehmer, sich zu befähigen, also ihr Unternehmen zu starten. Und da mein Konzept ist stark, damit ich ein bisschen brauche, Kontext zu geben, ist auch stark angelehnt an Business Model View von Andreas Osterwalder. Das heißt, wenn wir zurückdenken an die Definition von, was eigentlich eine organisatorische Kompetenz ist, in diesem Fall, die Person wird als gesehen, als ein System und der Hauptressource von dieser Organisation, von diesem System, also in diesem Fall ein Unternehmer, ist eben sein er selbst. Das heißt, die Motivation, die Talente, die Erfahrungen, also das Ganze, das sind die Ressourcen. Und diese Ressourcen zu im Griff zu haben und auch klar zu sein, wie man das managt, ne? Also neben dem Geschäftsmodellaufbau benutzen wir da einige Methoden durch biografische Arbeit und offene Fragestellungen, um dazu zu kommen und persönliche Kompetenzprofile zu erstellen, was dazu auf jeden Fall motiviert, nachhaltig aktiv zu bleiben.
Wir kommen langsam zum Abschluss von diesem Gespräch, Christina. Wie geht es weiter? Wie können Lehrende und Bildungsverantwortliche mit dem Aufbau von Wissensmanagement in ihrer Organisation beginnen? Immer schön einen Schritt nach dem anderen.
Ja, einerseits soll es bewusst sein, dass es um eine grundlegende Änderung auf strategischer Ebene der Organisation handelt. Die Wissensziele sollen das Geschäftsmodell mit integriert werden und das kommt nicht von heute auf morgen. Es geht um einen Kulturwandel, wie wir schon gesagt haben, der ganzen Organisation. Zum Anfang sicherzustellen, dass die Leitung und vor allem auch die mittlere Ebene das Vorhaben unterstützt, weil die werden auf jeden Fall da sehr stark überfordert, um auch die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellen. Andererseits, das Grundwissen über Wissensmanagement durch Schulungen und Praxis darf hier nicht fehlen. Das heißt, auch wenn zum Anfang ein externer Berater, also ein externes Wissen eingekauft wird, es muss sichergestellt werden, dass später eine oder mehrere Rollen in eigenen Organisationen dazu befähigt werden, also Wissensmanagement nachhaltig zu betreiben. Ne?
Du lieferst mir hier gleich ein interessantes Stichwort, die Nutzerinnen oder auch die Leute in der Führungsebene nicht mit zu viel Komplexität überfordern, zumindest gleich von Beginn an nicht überfordern. Wir sind ja hier in der Podcast-Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Hier bin ich neugierig von dir zu hören. Wo setzt du selber auf? Weniger ist mehr. Wo praktizierst du Fokus und Reduktion?
In meiner alltäglichen also Beratungsarbeit, ich empfehle immer klein anzufangen, ohne das große Bild aus den Augen zu verlieren. Das heißt, nach einer durchgeführten Bedarfsanalyse, wenn wir das Bild gemacht haben von dem, was wir bereits haben, werden meistens viele Handlungsfelder identifiziert, wo man Wissensmanagement verbessern kann. Dabei empfehlen wir immer auf die relevantesten anzugehen. Zum Beispiel Sicherung des intellektuellen Kapitals, also Patentenfrage. Also wenn das ganze Kerngeschäft des Unternehmens auf ein Patent basiert, was extern ist, das ist schon sehr hohes Risiko, dass dieses Unternehmen irgendwann das einfach nicht wettbewerbsfähig ist und das nicht sicherstellt. Oder ein anderes Beispiel, Wissenstransfer durchführen bei den baldigen Ausscheidungen der Mitarbeiter. Das ist auch ein heißes Thema, die das kritische Wissen besitzen. Das Wissensmanagement erst in eine Abteilung, Projekt einführen und nicht jetzt als großes, also anfangen durchzuführen. Was es bereits in der Organisation vorhanden ist, welche Tools, Programme, Lizenzen werden bereits genutzt, darauf wird geguckt. Und erst danach guckt man, was man noch Neues dazu nehmen kann, ne, um Neues zu lernen.
Christina, lass mich an dieser Stelle einmal kurz zusammenfassen, welche Erkenntnisse ich mir aus dem heutigen Gespräch notieren konnte. Ich habe mir aufgeschrieben, erstens, Wissensmanagement können wir als strategisches Werkzeug für eine zukunftsgerichtete Erwachsenenbildung sehen. Wissensmanagement ermöglicht es Bildungsinstitutionen und Organisationen, relevante Informationen systematisch zu sammeln, zu teilen und anzuwenden. Wissensmanagement fördert nicht nur die Qualität und Aktualität von Bildungsangeboten, sondern unterstützt auch die Entwicklung individueller und organisationaler Kompetenzen, die für eine zukunftsfähige Bildung entscheidend sind. Dann habe ich aufgeschrieben, zweitens, kompetenzbasiertes Wissensmanagement ist ein Schlüssel zur Resilienz. Du hast mehrfach betont, Christina, wie kompetenzbasiertes Wissensmanagement Organisationen hilft, widerstandsfähiger gegenüber Krisen und Veränderungen zu werden. Du hast auch erklärt, wie systematisch Kompetenzen identifiziert, entwickelt und später gezielt genutzt werden können, damit Organisationen nicht nur besser auf externe Einflüsse reagieren können, sondern auch langfristig sich Wettbewerbsvorteile sichern können. Und schließlich habe ich als dritten Punkt notiert, am meisten Erfolg verspricht ein schrittweiser Einstieg und Fokus auf Nachhaltigkeit. Für Bildungsinstitutionen und kleinere Organisationen empfiehlt es sich, mit einfachen, mit benutzerfreundlichen Tools und klar definierten Zielen zu starten. Nachhaltigkeit wird durch regelmäßige Evaluation, durch Schulungen und die Förderung einer offenen Lernkultur gewährleistet, die den kontinuierlichen Wissens- und Erfahrungsaustausch ermöglicht. Was sind deine Gedanken? Dazu gibt's Ergänzungen.
Danke, Ivo. Das bringst du schon richtig gut auf den Punkt. Also vielleicht von mir ganz kurz meinen persönlichen Slogan. Also denk daran, dass das Wissen und Wissen teilen schafft einen Mehrwert.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wissen teilen, Mehrwert schaffen. Christina, wie immer, am Ende die Frage, wo findet man dich? Wie kann man sich mit dir verbinden?
Ich bin eigentlich ziemlich aktiv auf LinkedIn unter Christina Mirtschuk. Und auch, man kann über den Webseite geistconsultancy.com auch auf meine Dienstleistungen und unter meine Expertise draufschauen.
Wir werden wie immer unten in den Shownotes die beiden Links dort reinschreiben. Und mir bleibt einfach ganz am Ende, dir nochmal zu danken, Christina, für dieses lehrreiche Gespräch. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
Danke dir auch und schön, bleiben in Kontakt.
Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würsten.